Ich habe zum Anfang der Predigt eine Frage an euch. Wie viele von euch wünschen sich, dass ihr Leben Frucht trägt? Wer wünscht sich das? Dass euer Leben Fußspuren hinterlässt, dass ihr was bewegt? Sehr gut. Dann ist schon mal für über die Hälfte von euch diese Predigt gut und richtig, denn ich habe sie genannt, wie können wir uns selbst multiplizieren. Danke Micha für diese super Einleitung, du hast mir auch meinen Lieblingswitz direkt schon geklaut, aber der ist richtig gut. Wie können wir uns selbst multiplizieren, wie können wir einen Unterschied in dieser Welt machen? Und ich kenne euch alle noch nicht so ganz genau, ich weiß nur schon ein paar Sachen von euch. Zum einen, ihr seht sehr gut aus. Schön, dass ihr keine Masken mehr tragen müsst. Da seht ihr noch schöner aus. Das Zweite, was ich von euch schon weiß, ist, dass jeder von uns, tief in uns, wünschen wir uns das, dass unser Leben in dieser Welt etwas verändert. Dass wir Fußspuren hinterlassen. Dass, wenn wir am Schluss von dieser Welt gehen, dass wir was verändert haben. Irgendwie schlummert das in jedem von uns. Und ich möchte heute Morgen euch mal das Potenzial vor Augen malen, was in dieser Predigt drinsteckt. Wenn ihr das, was wir heute zusammen anschauen, auf die Straße bringt, was sich da in eurem Leben verändern kann. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, um das zu visualisieren. Stellt euch vor, das hier seid ihr, der Oberpirat von Haiger. Und stellt euch vor, ihr investiert euer Leben in zwei weitere Menschen. Ihr sagt, jetzt im kommenden Jahr, ich investiere mich in einen älteren und einen jüngeren Mann. Ich gebe das, was ich weiß, meinen Erfahrungsschatz, gebe ich weiter an zwei Menschen. Ich coache, ich mentore, ich bin Papa, ich bin Vorbild für zwei Menschen, für ein Jahr lang. Okay? Die zwei sagen, Mensch, das war so gut, ich investiere mich wiederum in zwei Menschen für ein Jahr lang. Und nach dem zweiten Jahr haben sich schon vier Menschen wurden beeinflusst, weil ihr gesagt habt, ich investiere mich in zwei. Und die haben sich investiert. Jetzt kommt der Clou, die investieren sich natürlich wieder jeweils in Menschen. Und bei Jahr drei sind es schon acht Menschen, die verändert wurden, weil ihr gesagt habt, ich möchte einen Unterschied machen. So, irgendwann haben die Playmobil-Männchen nicht mehr draufgepasst, aber ihr könnt euch vorstellen, aus 8 wird 16, 32, 64, 128, 200, 512.000. Wenn man das durchrechnet und das 20 Jahre lang passiert, also jeder gibt das immer wieder an zwei Menschen weiter, nach 20 Jahren über 1 Million Menschen. Ihr Leben hat sich verändert, weil du gesagt hast, ich investiere mich in zwei Menschen. Versteht ihr das Potenzial, das hier drin steckt, wenn wir anfangen, uns selbst zu multiplizieren, das, was wir haben, weiterzugeben an andere? Und deswegen möchte ich mit euch heute mal über dieses wahnsinnig spannende Thema reden. Und ich hatte die gleiche Idee wie Micha. Ich dachte, ist jetzt so ein mathematischer Titel, muss man ein paar Mathewitze erzählen. Und jetzt merke ich ja, man darf das bei euch im Gottesdienst, Witze erzählen. Das ist bei manchen, die lachen nicht so gern. Aber ich merke, bei euch darf man das. Weiß denn jemand, welches Tier addieren kann? Nee, ne? Es ist der Oktopus. Ah, okay. Ah, der ist flach. Warum können Piraten keinen Kreis berechnen? Weil sie Piraten. Versteht ihr? Natürlich nur für Mathematiker lustig, aber. Und letzter Witz. Wo geht der Mathematiker hin, wenn es ihm kalt ist? Habt ihr eine Idee? Mathematiker friert, was macht er? Er geht in die Ecke, denn da sind 90 Grad. Ich möchte mit euch zusammen eine biblische Geschichte anschauen, weil ich glaube, die Bibel hat so viel praktische Tipps zu diesem Thema. Und ich dachte mir, wir machen das heute anders. Ich erzähle euch die Geschichte und ihr versucht zu erraten, welche Geschichte das ist. Ja, ich nehme an, die Schillerstraße ist bibelfest, ihr werdet das ganz schnell erraten. Wenn ihr es wisst, ruft ihr es einfach rein, okay? Okay? So nicken? Gut. Als sie von der Toilette wiederkam mit dem Schwangerschaftstest in der Hand, konnte sie es nicht glauben. All diese Jahre hatten sie versucht, schwanger zu werden. Und endlich hatte es geklappt. Sie war am Schluss so verzweifelt gewesen, dass sie im Gottesdienst so hemmungslos geweint hat, dass der Pastor sie nach Hause geschickt hat, weil er sagte, sie wäre betrunken. Ha, sehr gut, ich höre es. Hannah ist es, von der wir heute Morgen reden. Und ich lese euch mal den Text vor. Aus 1. Samuel Kapitel 1, Vers 10. Ihr könnt es an der Wand mitlesen. Hannah war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er sein ganzes Leben lang dir gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Hannah betete lange und Eli beobachtete sie. Er sah, wie ihre Lippen sich bewegten, aber weil sie still für sich betete, konnte er nichts hören. Darum hielt er sie für betrunken. Wie lange willst du dich hier so aufführen, fuhr er sie an. Schlaf doch erstmal deinen Rausch aus. Nein, Herr, erwiderte Hannah, ich habe nichts getrunken. Ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk bitte nicht so schlecht von mir. Ich habe großen Kummer, ich bin ganz verzweifelt. Deshalb habe ich hier so lange gebetet. Geh in Frieden, sagte Eli zu ihr. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Hannah verabschiedete sich und ging weg. Sie aß wieder und sie war nicht mehr traurig. Ich finde es eine mega spannende und mega schöne Geschichte. Und tatsächlich, das ist die Vorgeschichte. Hannah wird schwanger, sie bekommt einen Sohn und sie geht zurück in den Tempel zu diesem Pastor, zu diesem Priester. Und Vers 26 sagt sie, Verzeihung, mein Herr, so gewiss du lebst, ich bin die Frau, die an dieser Stelle gebetet hat. Hier ist das Kind, um das ich Gott angefleht habe. Er hat mein Gebet erhört. Auch ich will nun mein Versprechen erfüllen, das Kind soll für immer dem Herrn gehören. Und alle warfen sich zum Gebet vor dem Herrn nieder. Eigentlich wäre dieser erste Punkt wäre schon eine ganze Predigt für sich, aber für mich ist es erstmal nur der erste Punkt und ich habe ihn genannt, den Boden bereiten. Ich glaube, wenn wir in diesem Bild sprechen, dass wir uns wünschen, dass Gott etwas wachsen lässt, dass unser Leben Früchte hervorbringt, dann ist der erste und wichtigste Punkt, dass wir Gott erstmal einen Boden zur Verfügung stellen, auf dem er etwas wachsen lassen kann. Dass wir Gott erstmal was geben zum Arbeiten. Was meine ich damit? Jesus erzählt diese Geschichte im Neuen Testament von den Verwaltern. Der eine hat ein Talent, der andere drei, der andere fünf. Und Jesus sagt, ich wünsche mir, dass das, was ich euch gegeben habe, dass ihr das verwaltet und vermehrt, dass ihr es multipliziert, dass ihr es weitergibt. Dass ihr das, was ich euch anvertraue, als gute Verwalter multipliziert. Das heißt, das erste, unsere erste Aufgabe ist, dass wir Gott erstmal einen Boden bereiten. Ich habe das mal hier so mitgebracht, um das zu visualisieren. Das hier ist der Boden, den wir Gott geben müssen, dass er etwas drauf wachsen lassen kann. Wenn ich Gott nichts zum Arbeiten gebe, dann kann er auch nichts wachsen lassen. Und meine Aufgabe ist es, Gott erstmal einen Boden zu geben, auf dem er was wachsen lassen kann. Und Hannah macht das in dieser Geschichte so ganz praktisch, dass sie sagt, Gott hat mir einen Sohn geschenkt, dann hat er mir anvertraut. Ich gebe ihn zurück an Gott, weil ich weiß, dass wenn ich ihn Gott gebe, dass dann etwas wirklich Großes aus seinem Leben entstehen kann. Und es ist so spannend, von den anderen Kindern von Hannah hörst du nie wieder was. Aber diesen Sohn Samuel, den sie Gott zurückgibt, da wächst etwas ganz Großes heran, was die Geschichte von Israel verändern wird. Der erste Punkt ist, wir müssen verstehen, wir sind nur Verwalter von dem, was wir haben. Unser Geld, unsere guten Schulnoten, unser Wissen, unsere Talente hat Gott uns nicht geschenkt, dass wir sagen, boah, guck mal, wie toll ich bin, sondern dass wir es weitergeben, dass wir es multiplizieren, dass wir es an andere weitergeben und investieren. Also erstens, lasst uns Verwalter sein und Gott einen Boden bereiten, auf dem er etwas wachsen lassen kann. Zweitens habe ich genannt, säen und wachsen lassen. Ich lese euch mal vor, wie die Geschichte weitergeht von Samuel. Kapitel 2, Vers 18. Unterdessen tat Samuel seinen Dienst vor dem Herrn. Obwohl er noch jung war, trug er schon einen leinernen Priesterschurz. Samuel aber blieb im Heiligtum des Herrn und wuchs dort auf. Samuel aber wuchs heran zu einem jungen Mann, an dem Gott und die Menschen Freude hatten. Man vermutet, dass zu diesem Zeitpunkt Samuel so um die 12 Jahre alt war. Und ich finde es ganz spannend, diese gleiche Formulierung. Er wuchs heran und wurde ein Mann, an dem Gott und Menschen Freude hatten, ist die gleiche Formulierung, die im Neuen Testament verwendet wird, als Jesus heranwächst, mit 12 Jahren im Tempel unterwegs ist. Samuel wächst also heran. Und jetzt haben wir hier diese zwei Hauptcharaktere, Eli, der Priester, Hanna, die Mutter. Und jetzt kommt Samuel, der kleine Junge, hinzu, der aufwächst. Und ich finde das so spannend, hier beginnt etwas ganz Großes von der Geschichte von Israel. Samuel wird später ein bedeutender Prophet im Land, aber alles fängt hier an, mit dem kleinen Samuel, der aufwächst unter seinem neuen Papa Eli. Und irgendwie wächst er in diesem Heiligtum auf und er lernt und sieht, wie Eli das macht und guckt sich von ihm die Dinge ab. Und er wächst auf und er wird zu einem Priester, trägt diesen Schurz und lernt von Eli. Und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, hat Eli nicht alles richtig gemacht im Leben. Eli hatte zwei leibliche Söhne, Hophni und Pinhas. Und die Bibel sagt, die beiden, das waren ganz, ganz schräge Vögel. Es wird erzählt, die haben mit den Frauen im Tempel geschlafen. Die haben den Leuten das Opferfleisch abgenommen und haben selber gegessen. Die haben Leute erpresst. Also das waren ganz fiese Kerle. Und ich finde es so spannend, in dieser Geschichte werden uns zwei Szenarien vor Augen gemalt. Einmal die leiblichen Söhne, wo Eli wirklich versagt hat. Und wir sehen gleich, Gott bestraft Eli dafür, dass er das, was Gott ihm gegeben hat, an seine leiblichen Söhne nicht weitergegeben hat. Dass er es nicht geschafft hat, den Priesterdienst, den er hatte, an seine leiblichen Kinder weiterzugeben. Gleichzeitig sehen wir aber eine Segensgeschichte, was passiert, wenn man es tut. Nämlich Eli investiert sich in Samuel, in seinen kleinen adoptierten Sohn. Und er wächst heran und guckt sich alles ab von Eli, wie er als Priester Gott dient. Und Samuel wächst heran und nimmt sich nicht die beiden Söhne zum Vorbild, die schlechten, sondern er guckt sich von Eli ab und er wird ihm ähnlich. Und ich finde das so spannend, mal ganz kurz, wie viele Papas haben wir hier heute Morgen? Papas, Hände hoch. Sehr gut. Also wahrscheinlich habt ihr das auch schon gemerkt, es ist fast egal, was du sagst, viel entscheidender ist das, was du tust, weil Kinder gucken sich von dir ab, was du tust. Meine Frau kann unserem Sohn noch so lange sagen, hey, bitte das Brot, wenn da Fisch drauf ist, nicht mit den Fingern, sondern mit der Messer und Gabel essen. Aber solange der Papi das Brot in die Hand nimmt und abbeißt, sagt unser Sohn sich, der Papi nimmt das auch in die Hand und nimmt das auch in die Hand. Also nicht so entscheidend, was wir sagen, sondern es ist viel entscheidender, was wir tun. Deswegen, es hat mal jemand Schlaues gesagt, predige das Wort zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte dazu. Es ist viel entscheidender, wie wir handeln, als das, was wir sagen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir anderen ein Vorbild sind in dem, wie wir handeln. Und es ist ganz spannend, Gott zieht Eli zur Verantwortung, nicht für das, was er getan hat, sondern in dem Fall für das, was er nicht getan hat, nämlich dass er es unterlassen hat, seine eigenen Söhne das weiterzugeben, was er bekommen hat. Ich lese das mal vor, 2. Samuel 2, 29, da sagt Gott, du Eli achtest deine Söhne mehr als mich, Du lässt zu, dass sie die besten Stücke von dem, was mein Volk mir opfert, wegnehmen, damit ihr euch daran mästen könnt. Und Kapitel 3, es wird alles eintreffen, was ich Eli und seiner Familie angedroht habe. Er wusste, dass seine Söhne mich beleidigen, und doch hat er sie nicht daran gehindert. Deshalb habe ich über seine Familie ein unwiderrufliches Urteil verhängt. Also es ist tatsächlich nicht nur das, was wir tun, sondern auch das, was wir nicht tun. Und ich finde es so spannend, wie Gott hier sagt, Eli, das, was ich dir gegeben habe, das musst du weitergeben. Und es, die Segensgeschichte ist die, dass Eli an Samuel das weitergibt und dass er in diesen Teenager investiert und dass er das, was Gott ihm geschenkt hat, in diesen jungen Mann hinein investiert. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt. Wenn du möchtest, dass in deinem Leben, auf deinem Ackerboden etwas wächst, dass dein Leben Früchte trägt, dann musst du säen, dann musst du hinein investieren. Und meine Frage ist, machst du das? Investierst du dich in die nächste Generation? Gibst du das, was Gott dir geschenkt hat, gibst du es weiter an jüngere Leute? Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird auf unserem Ackerboden was wachsen. Und ich habe das heute Morgen mal versucht, hier so anschaulich zu machen. Dann wächst auf deinem Ackerboden. Uiuiui. Ich dachte, ich mache hier mal ein bisschen sommerlich bei euch, bei dem schlechten Wetter hier draußen. So. Ja, sieht cool aus. Wenn du anfängst zu säen und zu pflanzen und dich zu multiplizieren, dann wird auf deinem Ackerboden, den du Gott gegeben hast, etwas wachsen. Und Früchte werden aus deinem Leben hervorkommen. Aber es hängt damit zusammen, dass du etwas säst. 2. Korinther 9, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten, aber wenn man mit vollen Händen sät, der wird eine reiche Ernte erwarten. Und ich finde das so spannend, Compassion, dieses Kinderhilfswerk, für das ich unterwegs bin, sie machen genau das. Sie investieren in die junge Generation. Und sie stellen eine Brücke her zwischen der alten Generation und der jungen Generation. Ich kann ein Patenkind adoptieren und ich kann durch Briefe schreiben oder auch nur durch Finanzen in dieses Kind hinein investieren und kann ihm eine Chance geben, dass aus seinem Leben etwas wird. Und Compassion macht genau das, dass sie sagen, wir wollen Kindern Handwerkszeug geben, damit sie aufwachsen und eine Chance haben. Und ich möchte euch ganz kurz ein Video zeigen, ein Beispiel, wie das ganz praktisch aussieht, wie Compassion das macht, dass Kinder von Erwachsenen lernen können, dass so eine Brücke entsteht. Und nach diesem Video verrate ich euch das dritte Geheimnis, wenn wir den Boden gegeben haben und gesät haben und etwas gewachsen ist, was am Schluss daraus entstehen kann. Also, wenn du möchtest, dass Früchte aus deinem Leben hervorkommen, bereite Gott den Boden, sähe etwas aus, investiere dich in die Generation danach. Und jetzt kommt der dritte Punkt, der mich am allermeisten begeistert, nämlich das Früchte ernten. Ich lese mal diese Geschichte weiter, was passiert. 2. Samuel Kapitel 3. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. Also tatsächlich, er hat ihm das beigebracht und er ist ihm richtig eine Hilfe geworden beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz und auch Samuel schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch, da rief der Herr: Samuel! Ja, antwortete der Junge, lief schnell zu Eli und sagte: Herr, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe nicht gerufen, geh wieder schlafen. Und jetzt springe ich ein bisschen nach vorne, weil das passiert tatsächlich öfter. Da rief der Herr zum dritten Mal und wieder stand Samuel auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief, und er sagte zu ihm: Geh wieder schlafen. Und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte, sprich, dein Diener hört. Samuel ging und legte sich wieder hin. Da trat der Herr und rief zu ihm wie zuvor: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich, dein Diener hört. Also auch hier in dieser Situation, so spannend, wie Eli Samuel beibringt, was er weiß. Eli wusste, wie die Stimme Gottes klingt. Er hatte sie schon mal gehört. Samuel war noch jung, er hatte das noch nie gehört, wusste nicht, wie klingt die Stimme Gottes. Und Eli bringt es ihm bei und er sagt, das ist die Stimme Gottes. Und wenn du sie nochmal hörst, also erstmal geh hin, leg dich schlafen, so sei bereit, ihn zu hören. Und wenn er spricht, dann antworte, hier ist dein Diener und ich höre. Und er bringt ihm bei, wie die Stimme Gottes klingt und was er zu tun hat, wenn Gott zu ihm spricht. Und das Schöne ist, am Ende dieser Geschichte erntet Eli die Früchte davon, dass er sich investiert hat in diesen Jungen. Denn am Ende ist es so, Eli kann Gottes Stimme nicht mehr hören. Gott spricht nicht mehr zu Eli, sondern Gott spricht zu Samuel. Er spricht zu Eli durch Samuel. Das heißt, am Ende profitiert Eli davon, dass er ihm das alles beigebracht hat, weil Gott durch Samuel, durch den kleinen Jungen zu ihm spricht. Und klar, er hätte auch sagen können, hey, was ist das für ein Knirps? Was bildet er sich ein, die Stimme Gottes zu hören? Aber Eli hat so eine Demut, dass er sagt, ich glaube, dass Gott durch diesen kleinen Jungen zu mir spricht. Ich glaube, dass Gott zu der jungen Generation spricht. Und ich merke das in meinem eigenen Leben. Ich habe vor kurzem ein Beispiel erlebt, wo ich dachte, wie schön ist das? Ich hatte, vielleicht ihr auch, ich hatte in der Corona den einen oder anderen Corona-Krisendurchhänger. Hatte das auch jemand? So Tage, wo man dachte, ich gehe wieder schlafen. Gut. Und ich weiß noch, ich hatte so eine ganze Woche, wo ich so einen Durchhänger hatte. Und an einem Morgen habe ich meine Bibel gelesen und Psalm 91 aufgeschlagen. Und es hat mich wirklich ermutigt, dieser Psalm. Und am gleichen Tag kriege ich einen Brief von meinem Compassion-Patenkind. Und der schreibt mir ganz viele schöne Dinge. Und zum Schluss, lies doch mal Psalm 91. Und ich dachte, wie cool ist das? Gott redet durch mein eigenes Patenkind zu mir. Und ich dachte, das ist so ein schönes, praktisches Beispiel. Ich habe hinein investiert in ein Kind und irgendwann ernte ich die Früchte. Also, ihr wisst ja, es sind nicht Äpfel, die wachsen an Palmen, aber irgendwann ernten wir die Früchte von dem, was wir gesät haben. Da, wo wir hinein investiert haben in die junge Generation. Und ich glaube, das ist ein geistliches Prinzip, dass wir einander brauchen. Und dass die Generationen einander brauchen. Dass Alt-Jung braucht und Jung-Alt. Es gibt eine neue Studie von Tobias Feigs, der junge Leute gefragt hat. Und die junge Generation wünscht sich nichts mehr, als dass Ältere in sie hinein investieren. Dass sie Mentoren finden. Vorbilder, die sagen, hey, ich nehme dich an die Hand und ich begleite dich. Komm, lass uns einmal im Monat treffen und wir reden über Fragen, die du hast. Ich glaube, es ist eine Riesenoffenheit. Aber meine Frage, macht ihr das? Investiert ihr euch in eine junge Generation? Gebt ihr das, was Gott euch gegeben hat, weiter, damit euer Leben am Ende Früchte trägt? Und dass ihr am Ende profitiert davon, dass ihr in die junge Generation investiert habt. Und das endet Kapitel 3. Samuel sagte ihm, also Eli, alles, er verschwieg nichts. Eli aber sagte, es ist der Herr. Er soll tun, was er für richtig hält. Und Samuel wuchs heran, der Herr stand ihm bei und ließ alle Worte in Erfüllung gehen, die er durch Samuel sprach. Ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass der Herr ihn zu einem Prophet bestimmt hatte. Auch weiterhin erschien ihm der Herr in Schilo und gab ihm Anweisungen. Ich glaube, wir brauchen einander und wir können besser zusammen wachsen, wenn wir Seite an Seite stehen, Generation an Generation. Es gab kürzlich so ein Experiment, da haben Wissenschaftler untersucht, ob eine Pflanze besser wächst, wenn sie alleine wächst oder wenn neben ihr noch eine andere Pflanze wächst. Und es ist ein ganz verrücktes Phänomen, Pflanzen wachsen besser, wenn andere Pflanzen neben ihnen wachsen. Und sobald du nur eine Glasscheibe dazwischen machst, ist das Phänomen weg. Und ich glaube, das Gleiche gilt für uns. Wir wachsen besser, wenn wir Seite an Seite mit anderen Menschen wachsen und wenn wir das Leben teilen, wenn wir voneinander profitieren, in andere hinein investieren. Und ich weiß nicht, was das ganz konkret jetzt für dich heißt. Das kann heißen, ja, du kannst dich investieren in eine Patenschaft, in eine junge Generation. Und wenn ihr das wollt, habe ich natürlich was mitgebracht. Wir haben extra Mitarbeiter von Compassion hier und Kinderpatenschaften. Und wenn ihr sagt, ja, ich möchte einen Unterschied bewirken und möchte mich hinein investieren in eine junge Generation, lade ich euch ein, macht heute das ganz konkret, nehmt eine Patenschaft mit nach Hause, unterstützt ein Kind für 30 Euro im Monat, das macht wirklich einen Unterschied. Und wenn ihr online dabei seid, auch ihr, schön, dass ihr da seid, online findet ihr unten in der Beschreibung einen Link oder einen QR-Code, auf den ihr klicken könnt. Und ihr könnt auch online zu Hause Patenschaften abschließen und könnt sagen, ja, ich mache einen Unterschied in dieser Welt. Aber vielleicht ist es auch nicht Compassion, vielleicht ist es hier in Haiger, dass du sagst, hey, ich gebe Nachhilfe, vielleicht investierst du dich hier lokal und sagst, ich investiere mich in den Jugendkreis, in die junge Generation. Das muss nicht Afrika sein. Tu das, was für dich dran ist, dass du dich investierst, da wo du bist und das, was Gott dir geschenkt hat, dass du es nicht behältst, sondern dass du es multiplizierst und dann wird dein Leben Früchte tragen. Dann wird dein Leben sich verändern und du wirst eines Tages zurückschauen und sagen, mein Leben hat Fußspuren hinterlassen. Und ich würde gerne mit einem Lied enden, das heißt, wie weit reicht dein Licht? Das habe ich vor einiger Zeit geschrieben, genau mit dieser Frage, macht mein Leben eigentlich einen Unterschied in dieser Welt? Multipliziere ich mich? Fange ich an, mich in andere hinein zu investieren? Wie weit reicht mein Licht? Und es ist tatsächlich in erster Linie eine Frage an mich. Also nehmt das nicht persönlich. Ihr dürft die Frage natürlich auch für euch verstehen, wie weit reicht dein Licht? Und ich möchte mich selber immer wieder neu herausfordern, zu sagen, hey, mache ich wirklich einen Unterschied?